ARD.
Hallo, willkommen. Muckelt euch ein, so eine halbe Stunde hier mit uns. Kommt alle rein in den Fakt-Ab-Raum. Zu mir, Julia Nestlen, und diese Woche ist hier bei mir virtuell zugeschaltet Charlotte Grieser. Grüß dich, Charlotte.
Hi, Julia.
Ja, es ist nicht Sina, die irgendwie jetzt ihren Vor- und Nachnamen geändert hat. Nein, Charlotte habt ihr, glaube ich, schon mal hier im Podcast gehört.
Wir haben noch eine Folge dazu, oder?
Ihr hattet schon mal eine Folge. Genau, und Charlotte ist aus dem Redaktionsteam von Fakt-Ab und jetzt öfter hier auch am Mikro mit dabei. Charlotte, was war bei dir denn die Woche los da in der Forschung?
Ich weiß, Julia, du bist eher so der Hundetyp,
Absolut. Aber
ich bin so eine richtige Cat-Lady und bin sehr angesprungen auf diese Schlagzeile. Katzen haben fast 300 Gesichtsausdrücke.
Okay, ich würde sagen, Katzen haben genau einen und der ist ziemlich angepasst, aber gut. Und ich schaue später auf jeden Fall noch auf Selfies. Es gibt nämlich eine neue Kategorisierung, aus welchen Gründen wir wohl Selfies machen. Könnt ihr mal alle gucken, wo ihr so reinfallt. Aber wir starten mit einem großen Fail. Ich habe da auch schon mit Sina sehr herzlich drüber gelacht. Die ist ja bei uns immer mit Astro-Themen ganz vorne mit dabei. Hast du mitbekommen, dass die Ingenieure der NASA einen Dosenöffner suchen?
Das ist ein sehr schöner Ausdruck.
Ja, so ungefähr. Also die Sonde namens OSIRIS-REx, die war beim Asteroiden Bennu unterwegs, schon seit einigen Jahren, seit 2016, da ist sie gestartet und hatte 2 Jahre Flugzeug, bis sie da mal da war. Ist ein sehr alter Asteroid, der Bennu ist was ganz Besonderes, ne, weil der hat vielleicht noch Zeug auf sich von den ersten Tagen unseres Sonnensystems, also wir können da einiges daraus lernen aus dem Staub, den die mitbringen soll. Und dann 2020 war dann der große Tag, dann wurde aufgewirbelt und so weiter. Ne? 2021 Rückflug und jetzt Ende September ist sie auf der Erde gelandet. Und sie soll zurückgekommen sein.
Und sie haben eine Dose mitgebracht und deswegen brauchen wir jetzt einen intergalaktischen Dosenöffner.
So ungefähr. Also dieser Staub wurde natürlich in einer hermetisch abgeriegelten Dose gesammelt, weil die Atmosphäre von uns soll dann natürlich nicht mit interagieren und dies, das und hin und her. Und diese Dose kriegen sie jetzt aber nicht so richtig gut auf. In dieser Dose sollen mindestens 60 Gramm Material sein.
Und wie viel ist es insgesamt?
Mindestens 60 Gramm, aber das Interessante ist auch, kurzer Einschub, eigentlich wollten sie es schon im Weltall wiegen, konnten sie aber nicht, weil der Deckel war offen. Und die Wiegetechnik im Weltall beinhaltet, dass man das Ding dreht und durch die Kraft fliegt dann Sachen raus. Das heißt, sie haben erst auf der Erde gewogen. Und sie wissen, dass es sogar mehr als 250 Gramm sind, die da sind. Aber diese 60 Gramm hermetisch eingeriegeltes Zeug, da wollen sie halt auch noch ran. Und es ist wirklich so dieses klassische Problem, ich weiß nicht, wenn du heimwerkst oder so, wenn du zu Hause eine Schraube rausdrehen willst und die dreht einfach durch oder der Schraubenkopf ist kaputt. So ein ähnliches Problem haben die jetzt auch.
Okay, also zu Hause würde ich jetzt einen großen Vorschlaghammer nehmen, aber das machen die bei der NASA wahrscheinlich nicht.
Nee, das ist auch das Problem, weil die dürfen natürlich nur mit für die Arbeit an genau diesem Probebehälter, in genau dieser Glovebox, also einem kleinen Reinraum, zugelassenen Sachen benutzen. Und zum Beispiel, ich habe auch gedacht, also die Heimwerker-Community im Netz hat sich natürlich auch schon breit darüber ausgetauscht, ob man nicht einfach WD-40 nehmen könnte oder Vorschlaghammer wird das doch gehen. Nee, das Problem ist, WD-40 würde natürlich dann auch in dem Reihenraum drin sein.
Ja, klar.
Das will man nicht. Es gibt natürlich noch ganz viele andere ganz tolle. Was ist das? Reinigungsmittel, Schmiermittel? Ich weiß nicht genau. WD-40 hilft immer.
Bisschen Butter, Schweineschmalz, was man halt so zur Hand hat.
Und eben dieses klassische Durchbohren geht halt auch nicht, weil dann hast du vielleicht am Ende Metallspäne irgendwo drin. Das willst du halt auch nicht. Das ist alles ganz, ganz schwierig. Und man könnte es natürlich auch mal an jemanden geben, der irgendwie so ein Lockpicker ist. Es gibt ja so ganz tolle YouTube-Kanäle, wie Leute Schlösser knacken. Der würde das bestimmt irgendwie aufkriegen. Kennst du nicht?
Offenbar ist da was an mir vorbeigegangen.
Oder ich habe eine sehr spezielle Obsession. Ich habe mal eine Zeit lang sehr gerne angeguckt, wie man den Schlösser knackt. Unter anderem, weil mein...
Okay, ich rufe dich an, wenn ich mich mal aussperre, aber...
Tatsächlich, also viele Schlösser kann man mit einer Kreditkarte aufmachen. Wenn es einfach nur so ein Schnappschloss ist. Bei uns in der WG, wir hatten das Problem, dass wir uns mal ausgesperrt haben, aber dann so wieder reinkamen. Es ist nicht an allen Türen so, aber an manchen geht das. Und zum Beispiel auch Fahrradschlösser kann man oft nach Gehör knacken, weil die einfach nicht so gut gemacht sind.
What?
Ich möchte euch hierzu nichts verleiten, aber vielleicht, wenn ihr mal so ein kleines Rabbit Hole runterstürzen wollt, nehmt doch dieses, sind schöne Videos. Also, man könnte mal gucken, vielleicht gibt es jemanden, der das kann.
Ja.
Und ich habe mal versucht zu sehen, was für Schrauben das denn sind. Und die Bilder, die man sieht, das sieht eigentlich aus, als wäre das mit so einem Imbusschlüssel machbar. Aber ich sehe natürlich
vielleicht mal
nicht,
bei IKEA anrufen, ja, einfach. Eben. Den können bestimmt jemand vorbeischicken.
Den fällt jetzt auch nicht auf, wenn man sagt, ja, mir fehlen ein paar Schrauben, mir fehlt halt der Imbusschlüssel, die würden bestimmt einschicken. Nee, aber das sind wahrscheinlich so ganz spezielle Schrauben, die halt nur die NASA auch hat, weil ich meine, ich habe
special, alles extra für die NASA entwickelt, ja.
Ja, aber wer hätte denn da dran gehen sollen? Irgendwelche Aliens oder was? Also, ich glaube, man hätte es sich auch einfacher machen können.
stimmt, sie hätten natürlich auch einfach, ja gut, aber halten die dann auch den Wahnsinnsbelastungen natürlich im Weltall stand und ja,
natürlich. Okay. Und auf dem Weg, wo ich mich gefragt habe, gibt es extra NASA-Schrauben? Die Antwort ist ja, habe ich auch noch rausgefunden. Es gibt metrische und imperiale Schrauben, also nicht auf der ganzen Erde.
Imperiale? Sind das die vom Imperium von Star Wars? Das sind wahrscheinlich die, die die NASA jetzt verwendet und deswegen funktioniert es nicht mehr.
Nein, pass auf, Charlotte. Es sind Rebellenschrauben. Deswegen lassen sie sich auch nicht aufmachen. Sorry, der lag auf der Straße. Okay, auf jeden Fall. Sie müssen jetzt erstmal schauen, mit was für einem neuen Werkzeug sie das ganze Ding aufkriegen, damit eben diese, was innen drin ist, nicht verunreinigt wird und so weiter. Und eine Sache, die auch passiert sein könnte, was ich auch gelernt habe, wenn da Stahl auf Stahl ist, also zum Beispiel irgendwie so rostfreier Stahl auf rostfreiem Stahl im All, dann ist dann ja irgendwann nichts mehr dazwischen. Vielleicht. Also wenn du nicht irgendein Schmiermittel dazwischen gemacht hast oder auf der Erde ist vielleicht Luft dazwischen. Die Atome, die dann Stahl auf Stahl liegen, wissen dann vielleicht ja nicht mehr, zu welchem Teil Stahl sie gehören. Und dann können die sich sozusagen zusammenschmelzen. Ich habe gelesen, dass das geht und ich finde das richtig krass. Weil da hängt halt dann so ein Metallatom neben dem anderen und denkt so, ja, nö, also eigentlich können wir doch hier zusammen.
Ist ja wurscht,
also,
ne?
So. Die vergessen einfach, dass sie zu zwei verschiedenen Dingen gehören. Ich würde mir das gerne nochmal genauer erklären lassen.
Ja, vielleicht kann man das ja auch auf der Erde eigentlich verwenden. Wenn du so Sachen bauen willst, die möglichst lange halten sollen, dann baust du die einfach im Vakuum. Ja.
Und
sind die Atome so verwirrt, dass es so fest zusammen ist, dass es nie wieder auseinandergeht. Naja, das ist wahrscheinlich Wunschdenken.
Aber, ja, aber ich habe
das nächste Mal so ein IKEA-Regal aufbauen muss.
Das wird hoffentlich einfacher sein. Aber ich habe mich mal wieder gefreut, das ist ein weiterer Screw-up der NASA in einer langen Liste an kleinen und großen Dingen, ne, die da schon schiefgegangen sind. Jetzt mal wieder beim Planeten Bennu, bei der Osiris-Rex-Mission.
Ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin die Katzenlady. Das heißt, alles, wo in Schlagzeilen Katze drin steht, lese ich automatisch. Da lande ich natürlich auch bei dummen Dingen wie Katzenfutterwerbung, aber ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Diese Woche hat es sich aber gelohnt, denn Forscherinnen aus den USA haben herausgefunden, Katzen haben an die 300 verschiedene Gesichtsausdrücke.
Ja.
Genauer gesagt 276. Mein Best Guess wäre jetzt, davon sind 274, gib mir sofort was zu fressen, siehst du nicht, dass ich fast verhungert bin?
Ja.
Einer ist, mach die Tür auf, damit ich raus und sofort wieder reingehen kann.
Ja.
Und einer ist, jetzt bitte 2,5 Streichle, aber auf keinen Fall mehr, sonst kratze ich dir die Augen aus.
Ja, und vor allem nicht am Bauch. Aber okay, Moment, wenn 276 Gesichtsausdrücke, wie unterschiedlich mussten die sein, um als extra Gesichtsausdruck?
Ja. Genau. Ich habe mich dann auch kurz gefragt, ob man Gesicht sagt bei Katze, aber in der Studie steht Facial Expression, also würde ich jetzt mal das mit Gesichtsausdruck übersetzen.
Mhm.
Ja, kurz zum Setting vielleicht. Wir befinden uns in einem Katzencafé in L.A.
Okay.
Da hängen immer so 20, 30 Katzen rum, die adoptiert werden können.
Mhm.
Und dann zu den Öffnungszeiten können dann die Menschen da rein und können ein bisschen Kontakt mit denen aufnehmen und natürlich auch einfach eine Katze streicheln und einen Kaffee trinken.
Mhm.
Die Katzen können sich immer zurückziehen. Und mein Liebling ist der Innenhof, also der Patio, der Catio.
Natürlich, ja.
Ja, gut. Und Gesichtsausdrücke untersucht man ja nicht, indem man sich einfach nur davor setzt, sondern Gesichtsausdrücke untersucht man inzwischen halt mit Videoaufnahmen. So, das haben die auch gemacht. Immer wenn die Menschen alle weg waren, dann haben sie da schön viele Videokameras aufgehängt und haben die Katzen gefilmt.
Geil.
Und eben untersucht nicht, wie verhalten sich die Katzen den Menschen gegenüber. Also meine Ideen von wegen, gib mir was zu fressen, war jetzt nicht ganz richtig, sondern es geht darum, wie reagieren die Katzen aufeinander.
Ah.
So. Also es geht darum, welche Gesichtsausdrücke zeigen die Katzen einfach so, ne? Ohne dass eine andere Katze dabei ist, und welche zeigen sie in der Interaktion mit anderen Katzen, also in sozialen Situationen sozusagen. Und diese Software, die gibt es auch für Menschen, die gibt es auch schon ein bisschen länger. Die heißt FACS, Facial Action Coding System.
Ja, macht Sinn.
Ne, genau. Und dann gibt es eben auch das Cat FACS. Das ist extra für Katzen. Das gibt es auch für Hunde und das gibt es auch noch für andere Tiere. Vielleicht, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber genau, die haben halt die Tiere gefilmt und haben sich das dann hinterher analysieren lassen von einem schönen Programm. Das muss man ja nicht alles selber machen heutzutage. Und dabei kam raus, es gibt 26 Bewegungen der Gesichtsmuskulatur, das sind sogenannte Action Units, und die können kombiniert werden zu eben 276 Gesichtsausdrücken. So.
Oh, und Moment mal, aber ist nicht, wenn man in Kombinatorik guckt, wie können 26 Dinge miteinander kombiniert werden, das mehr als 276?
Könnte man natürlich, aber machen sie ja nicht.
Okay, ja,
also stimmt. Es ist ja, ne, also die Katzen könnten, also theoretisch wäre es möglich, machen sie aber offenbar nicht. Wobei man jetzt auch sagen muss, ne, die haben zwar eine ganze Weile Videoaufnahmen gemacht und ganz schön viel Material gehabt, aber am Ende haben sie halt die meisten dieser 276 Ausdrücke nur ungefähr 10 Mal beobachtet. Also statistisch ist Luft nach oben, sag ich mal.
Ja, ne? es ist ein Hinweis, keine komplett repräsentative Blablabla. Wir kennen das. Es macht trotzdem Spaß. Okay.
Es ist trotzdem Spaß. Und sie benutzen, hätte ich jetzt auch irgendwie erwartet, andere Gesichtsausdrücke, wenn sie alleine sind und einfach nur überlegen, was zerfetzt sich als nächstes, als wenn sie in Interaktion mit einer anderen Katze sind und sagen wollen, kannst du mir mal bitte hier ein bisschen am Schwanz rumkauen oder ich hau dir gleich eine runter.
So. Okay, das ist dann wie beim Menschen. Man hat halt so ein Resting-Bitch-Face wahrscheinlich, wenn man alleine ist und kümmert sich nicht so drauf. Genau. Und bei anderen setzt man dann ein freundlicheres Gesicht auf. Aber konnten Sie unterscheiden, irgendwie, ob die mehr freundlich sind oder weniger freundlich oder für
Überraschenderweise war es halb-halb.
Ah.
Also ich hätte auch gedacht, man denkt ja mal Katzen die ganze Zeit so.
Ja, komm ich her,
bla. Ist nicht so. Okay. Ne? Tatsächlich waren die als in Anführungszeichen positiv bewertet wurden, ungefähr genauso viele wie die negativen.
Mhm.
So. Und man könnte ja jetzt sagen, okay, 276, das klingt so wahnsinnig viel. Vermutlich hatte die Domestizierung der Katze, die erst so 10.000 Jahre alt ist ungefähr, also viel kürzer als bei Hunden zum Beispiel, großen Einfluss darauf, dass es so viele spezifische und komplexe Ausdrücke gibt, weil ja Katzen an sich eigentlich Einzelgänger sind.
Ja, die brauchen es
vielleicht. Und wenn die halt mit Menschen zusammenleben, dann begegnen sie öfter anderen Katzen, leben womöglich auch mit mehreren Katzen in einem Haushalt.
Mhm.
Und dadurch ist das dann sozusagen notwendig geworden, mehr zu signalisieren, was will ich jetzt eigentlich, was brauche ich eigentlich, bin ich gerade gestresst, whatever.
Okay, finde ich cool. Und also mich wird natürlich interessieren, so gibt es Menschen gegenüber andere Gesichtsausdrücke als Katzen gegenüber? Das wurde jetzt natürlich nicht untersucht, ne?
Hm.
Aber
es gibt auch Untersuchungen dazu, wie Katzen auf Menschen reagieren natürlich.
Ja, aber was machen wir denn jetzt damit, wenn wir wissen, die haben 276 Gesichtsausdrücke? Also es sind mehr als erwartet vielleicht, aber was machen wir jetzt damit?
Ja, das ist natürlich so. Also ehrlich gesagt vermute ich, dass die einfach Bock hatten, irgendwas mit Katzen zu machen. Würde ich auch machen,
wenn
das mein
Forschungsgebiet
ist. Ich muss ja den
ganzen Tag Katzenvideos gucken für die Forschung. Oh nein.
Ganz schrecklich, genau. Stelle ich mir auch schlimm vor. Also das, was sie so als Grund vorgeschoben haben, ist, das könnte helfen, wenn wir das beobachten können und wenn wir auch das irgendwie erkennen können, um dann, wenn viele Katzen auf einem Haufen leben, zum Beispiel im Tierheim, da Stress rauszunehmen. Also wenn man merkt, dass die zeigen öfter gestresstes oder aggressives Verhalten, dass jetzt nicht sofort Krallen raus ist, dann könnte man natürlich versuchen, da irgendwie ein bisschen Stress rauszunehmen. Ja. Aber naja, ne, wie willst du das im Tierheim machen? Wenn viele Katzen auf einem Haufen sind, gibt es immer Stress, mehr Platz.
Ja.
Gut, aber ich bin jetzt auch keine Expertin, was das betrifft, muss ich sagen.
Okay. Aber gut, also ich finde es immer gut. Ich finde es so, also ich stehe da dahinter, dass die Forschung mehr Geld für Katzen ausgibt. Das ist okay, sage ich auch als Dogperson.
Oh, danke. Ich will noch ganz kurz einmal hinten dranhängen, was das mit diesem FACS auf sich hat.
Okay.
Das wurde nämlich eigentlich natürlich für Menschen entwickelt. Ja. Menschen haben 44 Muskelkombinationen im Gegensatz zu den Katzen mit 26. Also wir können ein bisschen mehr, sag ich mal. Und es ist noch nicht klar, wie viele Gesichtsausdrücke wir daraus kombinieren tatsächlich. Das ist ja sozusagen theoretisch, aber die Leute, die das beobachten, sind sich noch nicht einig, wie viel wir tatsächlich machen.
So. Ja, vielleicht kann man nicht die rechte Augenbraue und gleichzeitig den linken Mundwinkel benutzen. Ne? Das muss ja auch erstmal möglich sein alles. Okay.
Und was ich besonders lustig fand, Animationsfilmer nutzen dieses System. Das heißt, die benutzen es andersrum. Die gucken damit nicht, was machen die Menschen, sondern die wissen, Augen zusammen, den großen Augenmuskel aktivieren und die Mundwinkel hochziehen, das ist ein echtes Lächeln. Und das benutzen die dann, um das bei Figuren in Animationsfilmen herzustellen.
Oh, klar!
Deswegen wird es halt immer realistischer. Und deswegen haben dann natürlich auch Tiere so eine menschliche Mimik, weil die das aufgrund dieser menschlichen Action-Units kombinieren.
Okay.
Das finde ich eigentlich ganz geil.
Also, wenn ihr gerne zu Hause rumhängt, auf dem Sofa und Filme guckt und denkt, das macht eigentlich die Wissenschaft für mich, das macht sie für euch, dass ihr geile Filme kriegt. So. Wir hatten es ja neulich in der Folge von Hundefotografie, also Hunde auf Fotos beim Daten und dann auch, wann wurde eigentlich das erste Foto bei dem Hund geschossen. Und ich habe jetzt Forschung zu Selfies, die da sehr gut dran anknüpft. Und zwar, wir haben ja irgendwie schon immer Selbstbilder gemacht, also irgendwie vom Handabdruck in der Höhle, ne? Hier bin ich gewesen, das ist ein Abdruck von mir selbst, irgendwie ein Selfie, bis zum Selfie heute, was wir irgendwie fast jeden Tag machen. Es hat ein Typ aus Bamberg untersucht, aus Bamberg, Warum nutzen wir denn Selfies heute? Was wollen wir damit ausdrücken? Was sehen Leute auch da drin? Also kann man die irgendwie clustern? Und ich fand es irgendwie schon ganz cool jetzt beim Lesen. Ihr könnt ja mal, oder du auch, Charlotte, so mitdenken. Würdet ihr sagen, ne, wenn man so mal in der Handy-App rumscrollt, ja, da finde ich mich wieder. Und zwar hat er gesagt, also grundsätzlich, es gibt drei Ziele, die grundsätzlich mit Selfies wohl verfolgt, sagt man, ne, werden. Einmal Selbstausdruck, Dokumentation und Performance. Das klingt natürlich sehr abstrakt. Und dann hat er so, wie so geclustert, da kommt raus. Einmal, kann es sein, dass du eine ästhetische Erfahrung oder einen Style vermitteln möchtest? Also, hier gerade Sonntagmorgen, ganz cozy, alles zusammen. Oder jetzt gerade Halloween, gruselig oder so, ne? Also irgendwie so ein Sinneseindruck vermitteln möchtest. Dann Imagination. Also, was macht Charlotte gerade oder wo ist die? Charlotte schickt jetzt ein Selfie aus ihrem Studio. Ah, die ist am Arbeiten. Das wird mir vermittelt. Mhm. Das ist das Zweite. Dann drittens Charakterzug, also Persönlichkeit zeigen. Klassisches. Ah, ich mache hier das Peace-Zeichen oder ich lache oder ich bin so süß oder ich bin stark oder was auch immer. Für ein Studio.
Klasse. Oder ich habe hier eine Katze auf dem Arm.
Ich habe eine Katze auf dem Arm, ja. Genau. Dann Status im Sinne von Laune und Atmosphäre. Ich bin gut drauf, ich bin traurig, ich bin krank unter der Bettdecke. Oder Theory of Mind, dass man irgendwie Motive, Identität, innere Gedanken, was weiß ich. Also ich stelle mir da ganz klassisch vor, jemand schaut gerade Gedanken verloren aus dem Zugfenster. So was irgendwie hat.
Aber warte mal, es geht, Moment, jetzt habe ich eine Verständnisfrage. Ja. Es geht nicht nur darum, um die Selfies, die ich mache, ja, sondern ich muss die ja schon auch anderen Leuten dann zur Verfügung stellen, oder? Weil sonst ergibt das ja keinen Sinn. Also ich könnte ja auch für mich so ein Selfie-Tagebuch oder sowas machen und sagen, ich mache jeden Tag ein Bild von mir.
Das
und
ist dann Dokumentation.
Denke ich nächstes Jahr an. Ah ja, okay. Aber genau, bei den anderen geht es ja schon eher darum, dass ich das auch anderen zeige, weil sonst hat ja sowas wie Status zeigen oder wie geht's mir gerade oder was bin ich für ein Typ Mensch, wenig Sinn, oder?
Naja, also es gibt ja schon auch viele KünstlerInnen, wenn man einmal ein bisschen zurückgehen, die Selbstporträts nur für sich selbst gemalt haben. Man kann schon sagen, so kulturgeschichtlich, ich grab einmal kurz in meinem Studium, dass es jemand anderem zu zeigen, muss nicht der Kern eines Bildnisses oder eines Mediums, in dem Fall sagt man das so, sein. Ja. Ne? Also du kannst auch für dich selbst, wie du Tagebuch auch führst, für den Moment etwas festhalten. Du kannst auch für den Moment deine Stimmung oder dein irgendwas, ne, dokumentarisch festhalten. Das kann auch so passieren. Mhm. Aber in dieser Untersuchung wurden Selfies aus einer großen Selfie-Datenbank genommen und die eben Leuten gezeigt. Auch lustig, es gibt wohl für die Forschung eine krasse Selfie-Knappheit. Das ist gar nicht so leicht, an Bilder ranzukommen.
What?
Ja, wahrscheinlich vor allem in Deutschland.
Und das war der Selfie-Flut, die es gibt. Ja, okay, vielleicht.
Datenschutz oder so, ich weiß auch nicht
genau. Muss man einfach mal den Leuten sagen, hey, wenn ihr zur Forschung was beitragen wollt, eben hatten wir, was kann die Wissenschaft für euch tun? Ja. Jetzt, was könnt ihr für die Wissenschaft tun? Ihr könnt nämlich eure Selfies ein bisschen zur Verfügung stellen.
Ja. Und also, was unten rauskam, ne, diese Aufteilung, ich fand es einfach mal cool, das so zu wissen grundsätzlich. Wir sind sehr effizient und effektiv geworden in Selfies, Dinge zu kommunizieren. Also das ist einfach jetzt eine Form, die hat sich, ich glaube, seit 2002 oder so ja vor allem entwickelt. Das haben wir voll drauf. Es ist fast so gut wie sprechen. Wir können genauso sagen, hier sind wir, so machen wir das. Keine Ahnung, ich bin gut drauf, ich bin schlecht drauf. Also vielleicht nicht genauso.
Kommt vielleicht auch auf die Generation an. Ne? Ich würde vermuten, wenn mein Vater ein Selfie macht, dass er das nicht so gut kann, wie jetzt vielleicht irgendwie meine Cousine, die erst 20 ist oder so.
Ja, das ist dann natürlich was anderes, ob man das wie so eine Muttersprache gelernt hat oder ob das eher so eine Fremdsprache ist. Das ist dann Selfie vielleicht dann auch was anderes. Aber ich habe mal wieder so ein bisschen über Selfies grundsätzlich nachgedacht. Und ich glaube, eine meiner Lieblingsstudien, die ich jemals zu Selfies gelesen habe, so war, dass jemand untersucht hat, welche Form von Unfall passiert am häufigsten, wenn Menschen Selfies machen.
Oh, daran erinnere ich mich. Und ich glaube, sie fallen am ehesten irgendwo runter, oder?
Runterfallen ist der dritthäufigste Todesfall. Oh. Aber lass uns doch noch mal kurz durchgehen.
Geht sogar um Todesfälle?
Ja. Oh. Also in der Studie ging es jetzt um Todesfälle. Es gibt bestimmt auch Unfälle, aber das ist eine, die hat von 2011 bis 2017 einen großen Korpus an Zeitungsartikeln sich angeguckt und geschaut, wenn es von Todesfällen berichtet wurde im Zusammenhang mit die Person hat davor ein Selfie gemacht, wie ist sie umgekommen, wer ist umgekommen, wo sind sie umgekommen. Und dann nur mal die Facts, ich fand es wieder, also sorry, ne, Mitgefühl mit den Menschen, Familien und so weiter, wir wollen nicht pietätlos sein, aber trotzdem. Also, zum Beispiel, Selfie mit einem Bär schießen. Das kann ein Todesfall sein. Komisch, wäre ich nicht drauf gekommen. Ich stelle mich an eine Klippe und mache ein Selfie. Auch sehr häufiger Todesfall.
Das war jetzt das, was ich gerade dachte, genau.
Genau. Und also, was am häufigsten ist, umgefahren werden, ertrinken oder runterfallen.
Ertrinken?
Mhm. Ertrinken, das heißt, wenn du halt wenn du an einer Klippe stehst und runterfällst, dann ertrinkst du ja eher, dass du vom Wasser, als dass du erschlagen wirst zum Beispiel. Oder du fällst dann in den Fluss und ertrinkst. Das passiert wohl relativ häufig. So.
Okay. Ich dachte jetzt gerade, jemand macht im Swimmingpool irgendwie ein Selfie und war so, hä? Aber ja, gut, das ergibt Sinn.
Und jetzt aber muss man wissen, dass 50% dieser Todesfälle, die sie untersucht haben, in Indien aufgetreten sind. Sie vermuten, weil da halt besonders viele junge Leute auch unterwegs sind. Russland, USA, Pakistan war dann so das Ranking. Und jetzt aber, wir haben umgefahren gesagt, ist die häufigste Todesursache bei dieser Untersuchung gewesen. Von was wurden sie umgefahren? Was denkst du?
Okay, wenn du schon so fragst, Dreirad?
Nee,
E-Roller?
Denk mal so, dass keine Ahnung, als ich jung war, als ich 2012, 13 Fotos gemacht habe, habe ich das auch noch gemacht. Was für ein Motiv? So nachdenklich, irgendwas mit Mobilität, ganz klassisches Motiv, was viele junge Leute gemacht haben vor 10, 15 Jahren. Zugstrecken.
Du meinst, als ich auch noch jung war, scheiße, es tut mir leid, ich bin raus, ich habe keine Ahnung.
Zugstrecken, sich auf Bahngleise setzen.
Und was?
Das war wirklich, das ist ein ganz ganz viele Leute haben das mal gemacht auf Facebook. Und von einem Zug umgefahren werden ist der häufigste Selfie-Todesgrund gewesen in diesem Zeitraum, der da untersucht wird.
Oh Gott, Menschen sind schon auch dumm, oder?
Menschen sind
dumm. Es tut mir leid, aber
ja. Und in den USA ist es der Selfie-Tod mit Schusswaffe natürlich.
Ja, Überraschung, okay, gut.
Aber die Amerikaner sagen dann natürlich, ist natürlich am Selfie gestorben, nicht an der Schusswaffe.
Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Die Menschen sind ja die Gefahr, nicht die Schusswaffe.
Ja. In diesem untersuchten Zeitraum waren es in absoluten Zahlen so um die 260 Berichte von Selfie-Todesfällen, die sie da reingenommen haben in die Studie. Und Charlotte, aber noch ein Fact für dich am Ende. Scrabble spielen. Selfie darf man seit 2014 benutzen bei Scrabble. Gibt 10 Punkte.
So, Julia, kleiner Check deines Wissens in Evolutionsbiologie.
Mhm.
Wofür brauchen wir unsere Wimpern?
Oh, gegen Staub bestimmt.
Mhm.
Also als Kontaktlinsenträgerin. Aber sonst, für was noch? Sonne?
Dafür, dass deine Augen nicht austrocknen zum Beispiel auch.
Hä? Das ist doch, sind doch Tränen für zuständig. Das ist doch deren Job.
Naja, aber die dürfen, das darf ja nicht verdunsten. Und wenn du, dadurch, dass du die Augen schließt und dann die Wimpern das so mit zumachen, kann auch nicht so viel Zugluft da rein.
Oh, ne? Ja.
Also es ist ja nicht nur Staub, der da reingeweht wird, sondern ja auch Zugluft.
Mhm.
Und dann verdunstet nicht so viel Tränenflüssigkeit.
Okay, ja, fair. Haben dann Menschen in sehr trockenen Gebieten mehr Wimpern?
Das ist eine sehr gute Frage. Darum geht es leider nicht in dieser Studie. Sondern, woran denken wir noch, wenn es um Wimpern geht?
Ja, Augenaufschlag natürlich.
Richtig. Attraktivität.
Attraktivität.
Danke, Patriarchat. Danke, Kosmetikindustrie. Deswegen, als ich gelesen habe, Forscher haben herausgefunden, was die attraktivste Wimpernlänge ist. Da war ich sofort wieder so, echt jetzt, ne?
Ja.
Schön auch, die Studie haben zwei Männer durchgeführt, es wurden nur Frauengesichter beurteilt und ich hatte schon so eine Krawatte. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt, ne, to be fair, wir gucken jetzt mal rein. Und außerdem, wir hatten ja auch schon mal die Frage, welche Hoden als am schönsten beurteilt werden.
Ja, wollte auch gerade sagen, jetzt kriegen halt mal die Frauen ihr Fett weg.
Genau, das war die Folge vom 12. Mai, könnt ihr nochmal reinhören, mal mit Julia. Aber es sind zwei Psychologen gewesen, die Studie wurde in Nature publiziert, also irgendwas muss ja dran sein. So. Die Idee, die sie so schön vorne angestellt haben, war, naja, das kann was damit zu tun haben, als wie gesund wir Menschen wahrnehmen, Fortpflanzung, bla bla bla. Ne? Das ist ja immer so ein Ding, wenn man Attraktivität untersucht, dann überlegt man, ob das was damit zu tun hat, welchen Geschlechtspartner, FortpflanzungspartnerInnen wir uns suchen.
Ja.
Das Ergebnis war, es gibt eine Ratio, also eine
Verhältnis?
Ein Verhältnis, danke.
We're so international here, sorry.
Aha. Yeah, it's okay. Es gibt so eine Art Idealverhältnis, nämlich ein Drittel der Augenbreite sollten die Wimpern an dem höchsten Punkt des Auges lang sein. So.
Ah ja, ja, okay. Mhm. Ich halte gerade so meinen Zeigefinger und Daumen in so einer Abstand an mein Auge. Okay, ja.
Ganz genau. Mhm. Ich habe mich gerade mal vor den Spiegel gestellt. Ich habe aber hier nur ein Lineal gefunden und nicht irgendwie ein super lasergestütztes Messgerät oder so. Eventuell ist es also etwas ungenau geworden. Meine Augen sind ungefähr 3 Zentimeter breit und meine Wimpern in der Mitte etwa 6 Millimeter lang. Das sind 20%, das ist also weniger als ein Drittel. Das heißt, meine Wimpern sind nicht so attraktiv. Aber vielleicht muss ich auch mit einem feineren Instrument messen.
Es ist nur ein Messfehler, Charlotte.
Natürlich, natürlich. Ich meine, sie machen das, was sie sollen. Ne? Also ich habe keine trockenen Augen, sie halten den Staub ab. Ich bin zufrieden. Fall. Gut, in dieser Studie. Die Teilnehmenden sollten sich Gesichter angucken, und zwar durch KI-generierte Gesichter. Das ergibt insofern Sinn, als dass die Vergleichbarkeit natürlich höher ist. Und dann haben sie mit Photoshop so Wimpern drauf gemacht in unterschiedlichen Längen. Ja. Ne? Die Extreme waren sozusagen gar keine Wimpern oder so super lange Extended Lashes und dann so ein bisschen alles dazu, so zwei dazwischen oder
ja,
so.
Okay.
Und diese beiden Forscher haben früher schon mal so eine Studie dazu gemacht. Da wurden aber nur weiße Frauen geratet. Und diesmal haben sie dann gesagt, wir wollen wissen, ob das auch bei anderen Ethnien der Fall ist, und haben dann jetzt Asian, Black und Indian mit reingenommen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe mir diese Bilder angeguckt und die Personen sehen leider alle gleich aus, bis auf die Hautfarbe.
Okay, das heißt, Gesichtszüge wurden nicht angepasst.
Nee, das ergibt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber im Prinzip kann man zumindest, was diese jetzt über alle Ethnien hinweg sagen, und auch egal, wer das bewertet hat, das variiert nur so ein bisschen. Es gibt so eine U-Kurve, das heißt, keine Wimpern oder übertrieben lange werden als weniger attraktiv bewertet. Und das, was so in der Mitte ist, das ist das Attraktivste. So,
so eine Normalverteilung,
und da gilt eben,
meinst du?
Genau, gilt eben, das ist, also ich weiß nicht, ist wahrscheinlich keine gaußsche Kurve, so 100%, aber so ungefähr. Und die Faustregel ist eben ein Drittel der Augenbreite. So.
Okay, ja, also stecht euch nicht mit eurem Geodreieck ins Auge, wenn ihr da mal messt.
Genau. Ich habe dann gedacht, so, ja, okay, was mache ich denn jetzt damit? Ja, ja. Und habe mal geguckt. Es gab noch andere Studien dazu. 2015 hat ein Forscher mal dieses augenbreite Wimpernverhältnis von 22 Säugetierarten angeguckt.
Oh.
Zum Beispiel Giraffen.
Die
und
haben lange
Igel.
Wimpern.
Also, es war schon ein bisschen süß.
Haben
und
Igel
festgestellt,
Wimpern?
Diese einen.
Moment mal.
Offensichtlich. Offensichtlich.
Ja, erzähl weiter.
Genau, guck mal nach, wie die Wimpern eines Igels aussehen. Hat also festgestellt, diese Ein-Drittel-Regel ist ziemlich üblich unter Säugetieren.
Ah.
Und das wirklich Interessante daran ist, wenn die Wimpern zu lang sind, also zu weit über das Auge hinausragen, wenn du die Augen auch geschlossen hast, dann halten sie Schmutz oder austrocknende Luft gar nicht mehr so effektiv ab, sondern lenken sie im Gegenteil ins Auge rein.
Wie
so.
Aerodynamik halt, ne?
Richtig, genau. Wenn die Wimpern sehr stark gebogen sind, was ja so bei Extended, also bei Extensions der Fall ist, dann verkleinert sich dieser Effekt allerdings. Und hast du jetzt einen Igel gefunden?
Ja, der hat ganz kleine Wimpern. Das ist keine Ein-Drittel-Regel, Leute.
Meinst
hässliche
du?
Tiere. Hat
doch,
hässlich.
Aber der Igel hat. Was? Na,
ja, jetzt nach dieser Studie, Charlotte. Ich liebe
dich. Also ein Igel hat doch auch kleine Augen.
Ja, aber so knopfig.
Okay, wir verlinken euch die Studie in den Shownotes. Vielleicht könnt ihr dann nochmal nachgucken, welche Igel das da waren.
Ja.
Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht gewesen, weil einerseits ist natürlich immer dieses, wir erforschen die Attraktivität von Menschen, da bin ich immer gleich so ein bisschen aber wenn man dann sagt, na gut, wir wollen das ja machen, um festzustellen, ob das vielleicht damit zu tun hat, ob wir Menschen, die besonders gesund sind, als besonders attraktiv bewerten, weil das etwas mit unserer Fortpflanzung zu tun hat. Aber da ging es dann in dieser Studie überhaupt nicht mehr drum.
Also okay, sie haben es nur am Anfang vorgeschoben.
Mit den, genau, sie haben halt quasi gesagt, ja, das ist ja so Hintergrund solcher Forschung. Ja, das stimmt, aber sie haben es ja selber gar nicht untersucht. Sondern sie haben ja wirklich nur gesagt, wie nehmen die Teilnehmenden das irgendwie wahr? Also ob jetzt diese Wimpernlänge von ein Drittel im Verhältnis zur Breite des Auges tatsächlich ein Indikator für Gesundheit ist, wenn ihr noch, sag ich mal, wenn ihr Biologinnen seid und noch ein Thema für eure Diss oder eure Habilitation braucht, dann you're welcome. Ja. Ich möchte aber bitte über das Ergebnis informiert werden.
Ja, dann könnt ihr den Kollegen hier ein bisschen den Hintern retten. Wir haben sie jetzt doch durchaus ein bisschen kritisiert. Aber ich habe gerade auf den Link geklickt, da, den du reingestellt hast. Ich teile mal die Bilder auf jeden Fall auf Instagram. Dann müsst ihr vielleicht nicht die ganze Studie durchscrollen. Könnt ihr mal reinschauen. Ja, geil, okay.
Könnt ihr euch die hässlichen Igel angucken.
Die hässlichen Igel und die Menschen mit den langen Wimpern und dann auch natürlich mit ganz feinem Instrument nachmessen. Aber tut euch dabei nichts, wir übernehmen keinerlei Haftung. Ja, Charlotte, ich suche da mal mein Geodreieck. Vielen Dank dafür. Schön, dass du da warst und bis bald wieder. Und euch wünschen wir eine wunderbare Woche.
Genau, schickt uns schöne Forschungsthemen. Mhm. Wir wollen zwar uns nicht habilitieren oder ich weiß nicht, ob du Pläne hast, Julia, aber ich jetzt gerade nicht.
Vor allem nicht im Bio.
Aber schöne Forschungsthemen nehmen wir trotzdem.
Das immer und ansonsten Grüße, Liebesbriefe, Sternchen. Wir haben euch lieb. Bis nächste Woche.
Bis bald.
Redaktion Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und zum Schluss haben wir wie immer noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Das heißt für euch, für eure Kinder, für eure Oma, die gerne Kinderfragen stellt oder so. Lachlabor, lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Passend zu dieser Folge, die Frage finde ich, fällt eine Katze, die ein Butterbrot auf den Rücken gebunden hat, auf die Pfoten oder auf den Rücken? Wichtige Frage. Immer sonntags in der ARD Audiothek. Könnt ihr mal reinhören.
Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor in der ARD Audiothek.
Das Lachlabor mit Mischa.
Das bin ich, hallo.
Ja, und mit mir, Tina.
Wir klären im Lachlabor eure verrücktesten Fragen.
Die auch alle ganz schön lustig sind.
Genau, zum Beispiel, kann man in flüssiger Schokolade schwimmen?
Oder kacken Känguru-Babys eigentlich in den Beutel?
Bei uns kann man miträtseln. Wir haben tolle Expertinnen und Experten. Und Tina und ich machen im Lachlabor wilde Versuche zu der Frage.
Also in Schokolade würde ich ja sofort schwimmen, aber willst du Kängurus in unser Lachlabor kacken lassen?
Nee, lieber nicht. Da fällt uns bestimmt noch was anderes ein. Also hoffentlich.